Mehr Flamenco-Feeling geht eigentlich nicht. Das ist das wohl berühmteste Akustik-Gitarren-Trio der Welt. John McLaughlin, Aldi Meola und Paco de Lucia, die 1981 die Friday Night in San Francisco gespielt haben. Eines der besten Akustik-Gitarren-Alben. Und der Eröffnungstrack dieses Albums, Mediterranean Sundance, eröffnet auch diese Episoden einer kleinen Sonderstaffel des Travelholics Podcast. Ich war auf der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbandes, DRV 2025, in Malaga unterwegs. Mit dem Travelholics-Mikrofon habe ich Stimmen eingefangen, die DR Voices. In kurzen Episoden gibt es Meinungen, Ideen und Vorschläge für die Reisewirtschaft direkt vor Ort aufgezeichnet. Dazu wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Am Mikrofon in Malaga habe ich jetzt einen, der Funk und Fernsehen bekannt und gut im Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Wetter ist, gerade einen spannenden Vortrag gehalten vor dem Auditorium. Hallo Carsten Schwanke.
Guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die 10 Minuten haben, mal kurz darüber zu sprechen, wie sich die Touristikbranche auf die anstehenden Veränderungen, die wir ja schon lange erleben, einstellen müsste. Sie haben jetzt gerade kein dystopisches Bild gezeigt, aber schon durchaus gezeigt, dass es also schon 11:55 ist bei der ganzen Thematik. Inwiefern ist denn eigentlich die Touristik Treiber dieser Geschichte?
Das waren jetzt zwei große Fragen in einem. Natürlich ist der Tourismus ein großer Treiber des Klimawandels, weil wir natürlich auch unseren CO2-Fußabdruck allein dadurch vergrößern, dass wir reisen, dass wir uns fortbewegen und dass ich ja in den meisten Fortbewegungsmöglichkeiten dann doch einen CO2-Ausstoß verursache oder dann auch in den Hotels. Das heißt, der Mensch, der zu Hause bleibt und nicht reist, hat natürlich den kleineren CO2-Fußabdruck. Aber das ist nicht die Lösung. Also das, da bin ich auch ganz, ganz klar auch auf der Seite der Menschen, die sagen, ich möchte auch mal in den Urlaub fahren, ich brauche auch Erholung. Die Frage ist natürlich dann, wie bewegen wir uns? Wohin und wie weit ist diese Fortbewegung? Und da gibt es wichtige Stellschrauben. Aber zu Ihrer anderen Frage, zu dem 11:55, ist es immer ganz schwierig, dieses 11:55, 11:55, ist es, 11:55 würde ja bedeuten, es ist zu spät. An manchen Tagen geht es mir so, dass ich denke, naja, wenn ich mir diese Daten anschaue, den Temperaturanstieg, das, was wir weltweit messen, boah, dann ist das ein Tempo, das ja deutlich stärker abläuft, als es selbst die pessimistischsten Klimaszenarien gezeigt haben. Und trotzdem würde ich sagen, lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken. Ansonsten können wir wirklich, also was ist die Lösung? Entweder ich bleibe zu Hause und schließe mich ein. Das ist nicht die Lösung. Also wir sind ja auch kommunikative Wesen, wir sind neugierige Wesen. Und ich finde, das macht ja auch uns als Menschen aus, dass wir mit dieser Neugier und mit diesem offenen Blick durchs Leben gehen. Aber ganz klar, wenn ich schon dieses Bild mit der Uhr verwende, dann würde ich sagen, es ist 11:55 dann, wenn ich weiterhin die Augen verschließe und nicht darauf schaue, auf das, was auf uns zukommt. Ich glaube, das ist das, worum es mir geht, dass wir endlich begreifen, dass da eine sehr große Welle auf uns zukommt und die wird auch sehr breit sein und wir müssen uns darauf einstellen. Wir können nicht so tun, als käme das nicht. Das sind Bremsen, die wir immer noch reinhauen in das ganze System, die uns ausbremsen bei dem Weg, den wir beschreiten müssten. Es wurde vorhin auch so ein Bild in dieser Diskussion verwendet, das Bild des Zuges, auf den wir aufspringen müssen. Ja, wir müssen endlich aufspringen und wir müssen die Augen öffnen, damit wir uns darauf einstellen können. Und punkto Tourismus, also die großen, gerade im Sommer, große Sorgen mache ich mir wirklich auch um die gesamten Mittelmeerregionen, Südeuropa, da zeigen alle Klimamodelle, es wird deutlich trockener. Es wird noch heißer, die 50 Grad drohen in den Hitzewellen. Das sind dann Bedingungen, die nicht mehr urlaubstauglich sind. Das muss man ganz klar sagen. Also wir sehen, dass sich über Europa die Klimazonen nach Norden verschieben. Das heißt, die Sahara breitet sich Richtung Südeuropa, Richtung Mittelmeerregion aus. Das wird definitiv Auswirkungen haben auf den Tourismus. Ich glaube, dass er sich mehr in Mitteleuropa weiter bewegen wird oder nach Norden wandert. Aber Tourismus besteht ja eben auch darin, dass wir fremde Kulturen, eine fremde Küche, andere Menschen kennenlernen. Und deshalb ist eben die Frage, wer fährt in Zukunft, und das rede ich mal so von in einigen Jahrzehnten, noch freiwillig im Juli und August ans Mittelmeer, wenn ich dort 50 Grad habe und das nicht aushalten kann. Also wahrscheinlich wird es auch eine Verschiebung der Zeiten, eine stärkere Verschiebung der Zeiten geben. Also viele Fragen, ich stecke da viel zu wenig in der Tourismusbranche drin, aber ich glaube, viele Fragen, die auf den Tisch kommen, aufgrund der Veränderungen beim Klima.
Und es ist ja nicht nur der Tourist, der darunter zu leiden hat, sondern es sind ja vor allen Dingen auch die Menschen in den touristisch geprägten Regionen, ne? Die Köche, Hoteliers, die Reiseführer, die Fährkapitäne, was auch immer es sein mag. Das heißt, wir werden dort auch eine Verschiebung haben der Destination. Könnten Sie sich das vorstellen?
Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ich glaube, das wird auch kommen. Und hier wurde ja auch in einer Podiumsdiskussion sehr klar gesagt, nachhaltiger Tourismus ist ein Tourismus mit den Menschen vor Ort, was ich sofort unterschreiben würde. Ich meine, weshalb fahre ich irgendwo hin? Also zumindest ich kann für mich sagen, ich fahre nicht in ein Resort, aus dem ich mich eine Woche lang nicht rausbewege, sondern ich möchte ja die Kultur kennenlernen, ich möchte Museen besuchen, ich möchte die fremde Küche kennenlernen und begebe mich also dorthin. Das heißt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und die Menschen in Spanien, Italien, Süditalien, Griechenland werden natürlich diesen Klimawandel vor allem im Sommer mit den Hitzewellen, mit der Dürre im Winter mit voller Wucht erleben. Und auch da, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. Ein gemeinsames Europa, das zusammensteht, das gemeinsame Lösungen entwirft und nicht in einen Klein-Klein zurückfällt, wäre politisch auch dort der richtige Zug, auf den wir aufspringen müssten.
Sie haben da eine sehr schöne Erklärung gehabt, die würde ich gerne den Zuhörenden nochmal mitgeben, wie das eigentlich alles entsteht. Stichwort Wasserdampf und Energie. Das heißt, wo kommen denn eigentlich die Erwärmung? Wir reden immer von der Erderwärmung, wir reden von dem Klimawandel durch Erwärmung. Die Erwärmung in der Luft, die jetzt alle denken, jetzt wird die Luft wärmer, das ist ja nicht der Punkt, ne?
Das ist zumindest... Wenn wir in Mitteleuropa, Deutschland schauen, dann ist es an vielen Tagen des Jahres ist es nicht der Punkt. Also ob ich im Winter 8 Grad oder 9 Grad habe, ob ich im März 18 Grad oder 19 Grad habe, das ist ja nicht das Thema. Das wird unser Leben in Deutschland in keinster Weise beeinflussen, zumindest nicht an dem einen Tag. Über Dauer, über die Jahrzehnte sehr wohl, weil es Probleme für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft und so weiter bringt. Aber die große Physik, die dahinter steckt, ist, es wird wärmer, in einem übrigens unglaublichen Tempo. Auch da, es geht nicht um die Frage, ob es nicht früher schon mal auf der Erde wärmer war. Ja klar, gab es schon wärmere Phasen, aber über längere Zeiträume kam die Erwärmung und ging die Erwärmung. Und das ist das große Problem, dieses Tempo der Erwärmung. Es wird wärmer. Mit der Erwärmung verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen und mehr Wasserdampf kann in der Atmosphäre gespeichert werden. Dadurch wird weltweit mehr Regen fallen. Und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Nicht überall gleichmäßig und nicht als netter Landregen, sondern zum Beispiel Deutschland. Wir werden mehr Regen bekommen in den nächsten Jahrzehnten, aber weniger Regentage. Das heißt, die Regenintensität an den Tagen, an denen es regnet, die wird stärker sein. Und jetzt kommt der Punkt Nummer 3. Wasserdampf, also Erwärmung, mehr Wasser verdunstet. Ich habe mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Wasserdampf ist der größte Energieträger in der Atmosphäre. Das heißt, wir pumpen nicht nur Feuchtigkeit und Wärme in die Atmosphäre, sondern auch unglaublich viel Energie. Das führt dann im Umkehrschluss zu der Zunahme von Extremwetterereignissen, Starkregen. Das, was wir im Ahrtal erlebt haben, das, was es im letzten Oktober in der Region von Valencia gab, was es in Norditalien im letzten Jahr zuhauf gab. Starkregenereignisse werden uns in Zukunft noch stärker begleiten, leider. Und die Folgen werden wir alle spüren und tragen müssen.
Sie haben auf Ihren Charts einen ganz guten Verlauf gehabt der Erwärmung und das ist in den letzten 2-3 Jahren extrem ausgeschlagen nach oben. Gibt es Untersuchungen oder gibt es einfach zu verstehende Erklärungen, wie diese hohen Ausschläge entstanden sind?
Es gab am Anfang auch bei uns, die wir uns tagtäglich sich mit diesem Thema beschäftigen, ein großes Rätselraten ab 2023. Großer Sprung nach oben. Am Anfang dachten wir, es ist El Niño, das ist das Warmwasserphänomen im Pazifik vor der südamerikanischen Küste, weil wir dann immer wissen, zuletzt 2016, El Niño kommt, dort wird das Wasser wärmer, es hat weltweit Auswirkungen, die Temperatur macht einen Sprung nach oben, geht aber im Folgejahr eigentlich wieder nach unten. Und das ist nicht passiert. 2024 war sogar noch wärmer. Und was wir sehen, ist im Vergleich zu den bisherigen El Niño-Ereignissen der letzten 100 Jahre, wir haben zum ersten Mal nicht nur den Südpazifik, der zu warm ist, sondern sämtliche anderen Ozeanregionen auch zu hohe Wassertemperaturen. Das treibt die Lufttemperatur und das ist neu seit 2 Jahren und damit beschäftigen wir uns gerade, wo kommt das eigentlich her? Denn das ist ein Sprung einer Zunahme der Ozeantemperatur, die es so seit Beginn der Satellitenmessungen noch nicht gab.
Es gibt also nicht den einen Grund, es gibt nicht irgendwo die eine Serverfarm, die ihr Abwasser ins Meer leitet und dadurch entsteht das alles. Oder manchmal habe ich ja so den
die vage Vorstellung, okay, mit dem wahnsinnigen Anwachsen weltweit der Serverkapazitäten, der Rechenleistung, die überall sind und so weiter, es ist ja nicht nur Mobilität, die dazu beiträgt, ne?
Es sind verschiedene Stellschrauben und wir alle drehen auch an diesen Stellschrauben. Wir nutzen das ja auch. Aber interessant auch in dem Zusammenhang, da sehe ich auch durchaus Lösungsmöglichkeiten. Als zum Beispiel jetzt im Januar die Nachricht die Runde machte von der neuen KI aus China, also der Konkurrenz zu ChatGPT, sind die Kurse der US-amerikanischen Firmen, die Atomkraftwerke betreiben, in den Keller gesunken. Warum? Weil diese chinesische KI mit deutlich weniger Strom auskommt. Das heißt, wir Menschen sind immer wieder auch in der Lage, an der Effizienzschraube zu drehen, sodass wir effizienter Lösungen bereitstellen können. Wenn ich mir anschaue, was mein Handy heute kann an Rechenleistung, als ich Anfang Mitte der 90er am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg als Student studiert habe und dort meine Diplomarbeit gemacht habe, dort war dieser Riesenrechner, der stand dort und der hat einen immensen Stromverbrauch mit der riesen Kühlanlage. Ich habe keine Ahnung, die Zahl genau, ob das Hunderttausende damals D-Mark Stromkosten im Jahr waren oder schon mehr als eine Million. Mein Handy heute hat eine höhere Rechenleistung als damals dieser Supercomputer und ich kann meine Stromrechnung sehr wohl bezahlen.
Ja, das ist ein faszinierendes Ding. Stichwort Rechenleistung, KI und Meteorologie. Sie haben, das habe ich in der Anmoderation mitbekommen, eine eigene Firma, ein eigenes Startup, wo sie sich mit dem Thema KI-basierte Wettervorhersagen beschäftigen. Was passiert da? Also ich finde das hochspannend.
Ja, wir versuchen, die Qualität der Wettervorhersage weiter zu verbessern. Also bisher ging es vor allem darum, dass die großen Rechenzentren, dass die Supercomputer besser wurden, dass die Physik der Modelle besser gemacht wurde. Aber es konnten sich eigentlich nur die großen nationalen Wetterdienste leisten. Und wir versuchen, die Art und Weise, wie der Mensch, der Meteorologe, die Wettervorhersage macht, das mit Hilfe einer KI zu übersetzen. Also ein schönes Beispiel. Es gibt in Deutschland im deutschsprachigen Raum für jedes Wochenende ein Wetterprognoseturnier. Da machen auch alle Wetter-Apps mit und die Wettermodelle und Menschen. Und es gewinnen immer die Menschen.
Tatsächlich?
Ja. Und das heißt, der Mensch hat nochmal Fähigkeiten, die von diesen Großrechnern, von diesen Supercomputern noch nicht abgedeckt werden. Und da versuchen wir reinzukommen, um zwei Sachen. Zum einen die Wettervorhersage für die nächsten Tage zu verbessern und zum anderen die Kürzestfristvorhersage für die nächsten 1 bis 2 Stunden zu verbessern. Und da geht es ganz klar um die Unwetterwarnung. Also im Fall von Extremwetter noch besser vorhersagen zu können. Und zwar automatisiert, ohne dass es ein Mensch machen muss, automatisiert die Menschen warnen zu können vor der Sturzflut, vor dem, was da kommt.
Ich habe mal gelesen, dass sich die Präzision in der Prognose extrem verändert hat. Also wie genau sind wir denn jetzt beim aktuellen Stand bei der Wettervorhersage? Also früher war es ja so die nächsten 3 Tage, jetzt sind wir vielleicht bei den nächsten 10 Tagen oder sind wir bei den nächsten 30 bei einer plus minus 2-3% Abweichung?
Das ist immer eine spannende Frage. Vor allem hängt es immer davon ab, in welcher Jahreszeit ich mich befinde. Also im Winterhalbjahr sind wir bei den Prognosen bei den nächsten 10 Tagen oftmals schon mit einer sehr zuverlässigen Aussage. Da geht es nicht darum jetzt, ob in dem Vorort A oder B der Regen fallen wird in 10 Tagen, aber ob die Großwetterlage richtig erfasst wird. Da sind wir bei einer 10-tägigen Prognose schon ganz gut dabei. Im Sommer ist es weniger, weil es im Sommer weniger starke Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete gibt, kriegen die Computer das schlechter erfasst. Das heißt, da haben wir aber insgesamt, im Sommer sind wir vielleicht bei 5 bis 6 Tagen. Und dann kommen aber jetzt auch schon für diese Mittelfrist erste KI-Prognosen zur Geltung. Und die haben wir jetzt erst seit etwa einem Jahr. Und die sehen gut aus. Also ich glaube, wir sind dabei, in Richtung 12 bis 14 Tage das Ganze zu verschieben. Also und das mag sein, dass es wird ja ganz stark geforscht an der Jahreszeitenprognose. Also wie wird der nächste Monat, wie werden die nächsten 3 Monate? Bisher ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde es nicht mehr ausschließen, dass wir das noch erleben, dass man da doch relativ zuverlässige Vorhersagen machen kann.
Ist vielleicht auch ein Thema, was das Reiseverhalten irgendwann beeinflussen wird, weil ich halt Schlechtwetterperioden nicht mehr aus dem Weg gehen muss oder nicht. Also ich kann mich erinnern, dass mein Vater irgendwann mal Flugtickets kaufte und wir sind ins Warme geflogen, weil der Sommer in Berlin als sehr regnerisch empfunden wurde und wir sind dann geflohen. Das passiert dann nicht mehr so, oder?
Na, das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Überraschungen beim Wetter gibt's immer, das ist ja das Spannende. Das ist das Schöne an diesem Thema Wetter.
Aber grundsätzlich habe ich natürlich heute wesentlich bessere Informationen. Egal, Wettervorhersage für die nächsten 14 Tage. Ich habe heute schon wesentlich bessere Klimainformationen über die Region, über die Klimazone, kann mich eigentlich besser darauf vorbereiten, was erwartet mich oder umgekehrt, ich möchte dieses oder jenes Wetter, wo muss ich hin? Gibt ja beide Möglichkeiten.
Und auch das ist ein Impact für die Reisebranche. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne Andalusiens hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses kurze Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.